Beginnen wir heute mit zwei Bibelstellen, und zwar Matthäus 24, wo Jesus die Endzeit beschreibt. Matthäus 24, und zwar die Verse 9 bis 12. Luther übersetzt das so: Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir kennen das auch aus der Offenbarung 6, wo von der Verführung die Rede ist, von dem weißen Pferd, was die Endzeit darstellt, also wo gläubige Christen, die auch immer von wem auch immer, vom wahren Glauben oder verführt werden, vom wahren Glauben abfallen und die richtige Lehre nicht mehr beachten. In Hebräer 11 wird beschrieben, wie gläubige Christen trotz aller Drangsal, Hohn und Spott den Weg Gottes nicht verlassen haben. Schlagen wir es auf, Hebräer 11. Hier geht es um Christen, die damals gelebt haben. Hebräer 11, die Verse 36 bis 40. Da heißt es dann: Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Hier sehen wir zwei verschiedene Gruppen von Menschen oder von Christen, die die Wahrheit angenommen hatten, die also Gottes Kirche angehörten. Und wie kommt es dann, dass einige Menschen in normalen Zeiten, also wo keine Verfolgung stattfindet, wo sie es leicht haben, Gottes Wort zu beachten, dass da einige Menschen den Leib Christi verlassen, dass in einigen Menschen die Liebe erkaltet, dass einige Menschen sich verführen lassen. Und den Leib Christi, das heißt die Kirche Gottes, die sie als richtig erkannt haben, verlassen und ihr Ziel nicht erreichen. Während andere in schwierigen Zeiten, wie wir es eben gehört haben, trotz aller Trübsal am Glauben festhalten und in Gottes Reich kommen werden, also dabei sein werden. Wie kommt es, dass die einen es schaffen und die anderen, trotz alledem, was auf sie zukommt, dass die einen es nicht schaffen und die anderen, trotz alledem, was auf sie zukommt, es schaffen? Was ist eigentlich nötig in unserem Leben, damit wir es schaffen, in Gottes Reich zu kommen? Damit wir es erleben, damit wir dabei sind, was ist nötig? Nun, wir wissen aus Gottes Wort und gerade aus dem Kapitel 11 vom Hebräer, dass ein Bestandteil sehr dringend nötig ist in unserem Leben, damit wir es schaffen. Wir brauchen erstens einen felsenfesten Glauben und ein unerschütterliches Vertrauen zu unserem Schöpfer und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist nötig. Aber das allein reicht nicht aus. Wir brauchen noch etwas anderes, liebe Geschwister. Wir brauchen bedingungslosen Gehorsam gegenüber unserem Schöpfer. Dass wir bereit sind, alles zu tun, was er von uns verlangt. Denn die Wege Gottes sind richtig. Sie stimmen oft nicht mit unseren Wegen überein. Das heißt hier in Sprüche 16, Vers 9, wir schlagen es nicht auf. Wer es notieren möchte, Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich einen Weg, aber Gott allein lenkt seinen Schritt. Ja, liebe Geschwister, manchmal wird es an dem Willen fehlen, einen felsenfesten Glauben an Gott zu entwickeln. Man wird nicht den Willen haben, Gott bedingungslos zu gehorchen. Und heute werden wir sehen, was der lebensnotwendige Bestandteil für uns ist. Wir werden uns die Frage stellen, ob Sie, ob ich, ob wir diesen Bestandteil haben. Viele Menschen häufen sich zu Hause Schätze an, sei es jetzt Aktien, Münzsammlungen, Briefmarkensammlungen, Immobilien und vieles andere mehr. die einen aus Sammelleidenschaft und die andere aus Gewinnsucht. Auch ich muss gestehen, ich bin ein Briefmarkensammler gewesen. Ich habe als Kind angefangen, habe dann in der Jugendzeit wieder aufgehört, später wieder angefangen, mit dem Gedanken, nicht, dass ich mir Schätze anhäufen wollte, sondern dass ich, wenn ich in Pension gehe, ein Hobby habe, dem ich nachgehen kann. Dass ich dann tauschen kann, dass ich dann ordnen kann und so weiter. Ich habe damals nicht gewusst, dass man in dieser Zeit mehr Computer hat, Fernsehen hat, Internet hat und so weiter. Deshalb liegt die Briefmarkensammlung zu Hause brach. Ne? Also ich habe keine Zeit dafür. Nochmal zu den Schätzen. Ich habe im Fernsehen gehört, wahrscheinlich einige von Ihnen auch, vor einiger Zeit wurde es mal berichtet, dass in Berlin ein ganzer Straßenzug von einem Besitzer gehört. Ich glaube, es ist aus dem Sauerland. Es gibt es sicher in anderen Städten auch, dass manche sich so reich gemacht haben. Bei dem einen ist es so, wie es in Gottes Wort erzählt wird. Sie sagen, so jetzt habe ich genug, jetzt habe ich ausgesorgt. Und die anderen, die rechten und streiten und wollen noch mehr, mehr und mehr. Aber wir haben es bei der Bibellesung vorhin gehört, dass Jesus sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze auf Erden, die von Motten und Rost gefressen werden. Matthäus 13 sehen wir eine Parallele für unser Leben. Hier zeigt uns Jesus in einem Gleichnis von einem Schatz, der weitaus mehr wert ist als alles Gold, alle Diamanten und Münzen, Ländereien, Immobilien oder was sonst als Reichtum auf dieser Erde noch ist. Schlagen wir auf Matthäus 13, die Verse 40 bis 46. Matthäus 44 bis 46, so. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese Perle. Das Himmelreich, also Gottes Reich, ist hier gemeint. Dieser Mensch hatte etwas gefunden, das ihm mehr wert war als alles andere. Deshalb verzichtete er auf alles und kaufte sich den Acker mit dem Schatz oder der andere, diese kostbare Perle. Liebe Geschwister, wir haben eine solch kostbare Perle, einen solch kostbaren Schatz, was mehr wert ist als alles andere auf dieser Erde. Mehr als alles, was ein Mensch besitzen könnte. Mehr als Gold, mehr als irgendwelche materiellen Güter, mehr wert als alles. Diese kostbare Perle ist die Erkenntnis der Wahrheit. Eine Wahrheit, die unser Schöpfer durch seine Kirche den Menschen offenbart. Es ist ein verborgener Schatz dieser Welt gegenüber. Nicht jeder hat das. Verbunden mit der Auferstehung zu ewigem Leben und der Aussicht auf hohe Ämter in Gottes Reich. Es gibt auf dieser Erde überall Menschen, die diesen Schatz suchen. Viele finden ihn nicht. Wir, Sie und ich, wir haben ihn gefunden. Aber leider sehen wir in der Menschheit und in der Geschichte der Bibel, dass Gott einen fantastischen Schatz, eine kostbare Perle anbietet, die Menschen aber dieses kostbare Angebot allzu oft geringschätzen. Sie kennen nicht den wirklichen Wert. Leider sehen wir immer wieder, dass diese kostbare Perle zu gering geschätzt wird. Wir sehen es auch an dem Beispiel von den Kindern Israels. Zu der Zeit, als Israel aus Ägypten geführt wurde, hat Gott den Menschen wiederum Gesetze und Verordnungen gegeben, so wie es auch bei Abraham schon war. Und er hat auch die Festtage eingeführt, die uns immer wieder den kostbaren Schatz vor Augen führen. Hier war ein Volk in gewisser Weise so, oder Menschen wie Sie und ich, ein Volk, das früher in der Gefangenschaft war, in der Sklaverei, das ein sehr hartes und mieses Leben führen musste in Ägypten, in der Gefangenschaft. Ein Volk ohne Hoffnung und ohne Lebensinhalt. Ohne alles, was das Leben bereichern und verschönern würde. Es war eben versklavt in Ägypten. Auch wir waren versklavt in der Welt Satans, von unserer eigenen Natur, die uns gefangen hielt und zum Teil noch gefangen hält. Israel wurde befreit von dieser Sklaverei. Ihnen wurde die Freiheit gegeben. Eine herrliche neue Heimat wurde ihnen in Aussicht gestellt, wo Milch und Honig fließen. Eine herrliche Heimat, eine fruchtbare Heimat mit allem, was man sich wünschen konnte. mit allerhand Reichtümer und Schätze. So steht es in Gottes Wort. Sie haben das Angebot angenommen, diese Perle, so wie Sie und ich auch, Sie haben diese Perle aber zu gering geschätzt. Angenommen haben Sie es, aber Sie haben den Wert nicht klar erkannt. Infolgedessen, als Probleme auftauchten, fingen Sie an zu meckern und zu murren, und Sie meinten, es wäre besser gewesen, dass Sie in Ägypten geblieben wären. Sie murrten gegen Aaron und gegen Mose. Sie glaubten anscheinend nicht mehr an das versprochene Land. Die Israeliten, die dieses kostbare Land gering schätzten, sie murrten, lehnten sich auf und sehnten sich zurück nach dem Land, wo sie einmal gewesen waren. Es waren ihre Kinder, also die Generation, die 30 Jahre alt und jünger war, die durften in das Land, das gelobte Land, einziehen, weil sie eben die Älteren so gemurrt haben und sich gegen Gott aufgelehnt haben. Ähnlich ist es auch mit den ehemaligen Geschwistern, die Gottes Angebot geringschätzten, die die gewonnenen Erkenntnisse verwarfen, die den Verführungskünsten Satans unterlagen. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Sie haben den Weg Gottes, der zu ewigem Leben führt, verlassen. Die heute in dem übertragenen Sinne ohne Ziel sind und in der Wüste umherirren, und sie haben diesen Schatz, den sie einmal hatten, verloren. Sie haben keinen Lebensinhalt mehr. Und in Gottes Wort steht, wer zum Glauben gekommen ist und dem Glauben wieder den Rücken kehrt, kann nicht noch einmal von vorne anfangen. Gott sagt, sie sind schlimmer dran als wie vor der Erkenntnis. Und wir schlagen jetzt mal 1. Korinther auf, 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 5, da erzählt Paulus etwas von dieser Geschichte. Sie können dann die Bibel so aufgeschlagen lassen, wir machen dann auch ein Stückchen weiter. Dort heißt es in der Luther-Übersetzung: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer, und haben alle dieselbe geistige Speise gegessen und haben alle denselben geistigen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistigen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Diese Geschichte ist für uns ein Vorbild. Wir müssen uns diese Verse immer wieder vor Augen führen. Sie haben alle die Erkenntnisse bekommen. Gott hat ihnen seinen Plan offenbart. Gott hat den Israeliten unterwegs einiges gegeben für ihr Leben, eine Lebensweise, eine Gesinnung für ihr Leben, etwas, was ihr Leben bereichern würde, wo er ihnen etwas gegeben hat, was sie in Ägypten nicht bekommen konnten. Wir lesen dann weiter die Verse 6 bis 13. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzen dienen, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht im Mose: Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als Vorbild. Es ist aber geschehen, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur die menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern Macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Liebe Geschwister, wie es in Gottes Wort heißt, sie tranken alle denselben geistigen Trank. Sie tranken von dem gleichen geistigen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels war Christus. Der Fels, der auch das Fundament von Gottes Kirche ist. Ein Meilenstein auf dem Weg unserer Bekehrung. Ein Meilenstein auf unserem Weg in Gottes Reich, das uns immer wieder sagt, vergesst nicht den Schatz im Himmel, den Gott für euch bereithält. Auch in Hebräer 12, hier sehen wir, was in ihrem und in meinem Leben geschehen kann. Hier sehen wir, was geschehen kann, wenn wir die Erkenntnisse der Wahrheit und den Plan Gottes geringschätzen. Wenn wir dies vielleicht aus den Augen verlieren, wir schlagen Hebräer 12 auf und das ist aufgeschlagen, weil ich dann auch weitermachen möchte. Hebräer 12 und wir lesen die Verse 14 und 15 erstmal. Dort heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa ein bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Liebe Geschwister, es kann auf verschiedene Weise eine Wurzel der Bitterkeit in uns wachsen, manchmal sogar unbemerkt. Vielleicht merken wir es zu spät, um es wieder auszurotten. Göttliche Liebe ist ein Produkt des Heiligen Geistes in uns. Aber liebe Geschwister, das ist auch ein Prozess der Entwicklung in uns, dass wir vollkommene Liebe in uns entwickeln. Aber diese vollkommene Liebe haben wir oft noch nicht. Man sollte bei sich selbst anfangen und diese Liebe entwickeln oder auszubauen und nicht bei anderen Menschen den Maßstab anzusetzen. Wir sollten in unserem Leben die vollkommene Liebe aufbauen und nicht in anderen Menschen suchen. Bevor meine Frau und ich zur Gotteskirche kamen, ich hatte es schon mal erzählt, wurden wir von einem Prediger darauf hingewiesen, dass wir nicht erwarten sollten, dass wir in dieser Gemeinschaft lauter perfekte Menschen antreffen. Und wir kamen nicht zu lauter perfekte Menschen im Sinne Gottes, aber es waren Menschen, die den Willen Gottes kannten und sich bemühten, ihm gerecht zu werden. Ja, mit jedem neuen Mitglied kommen wieder neue Fehler hinzu, die von dem einen oder anderen schon überwunden wurden. Es ist ein fortwährender Prozess. Und mit Gottes Hilfe machen wir Fortschritte in unserem Bemühen, Jesu immer ähnlicher zu werden. Schauen wir nicht auf die Schwächen der anderen. Sehen wir zu, dass wir unsere eigenen Schwächen überwinden, dass wir ein gutes Beispiel sind, so wie wir auch unsere Kinder erzogen haben und ich glaube, mit einem guten Beispiel die beste Kindererziehung tun können. Durch ein gutes Beispiel werden wir unserem Nächsten helfen. Das Gefühl der Abneigung oder Bitterkeit wird abgebaut. Es ist ein Schritt auf dem Weg, uns besser zu verstehen. Manchmal ist es der in uns Menschen vorhandene Selbstverteidigungsmechanismus, wo Gott uns einiges klar und deutlich zeigt, vielleicht sogar durch menschliche Instrumente. Einiges, was uns nicht gefällt, einiges, was wir nicht wahrhaben wollen über uns, lassen wir keine Bitterkeit oder Unzufriedenheit aufkommen. Lesen wir nun in Hebräer 12, der Vers 16. Dort heißt es, dass niemand sei ein Abtrünniger oder Gottlose wie Esau, der um seine Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Also einer, der den Schatz im Himmel geringschätzte, ein Abtrünniger, einer, der im rechten Glauben war und abtrünnig wurde, der den Weg Gottes verließ für ein Haschen nach Wind. Das, was er erhalten sollte, das Erstgeburtsrecht, das schätzte er gering ein. Ja, Esau wäre der Vater vieler Völker geworden, aber er hat das weit entfernte, was er versprochen bekommen hat, eingetauscht gegen das Linsengericht, was vor ihm stand, was greifbar nahe war. Er hat den Schatz der Zukunft für die Suppe der Gegenwart eingetauscht. Er hat den Schatz im Himmel eingetauscht für das, was er sofort haben konnte. So wie es heute vielen Menschen geht. Und das sehen wir oft bei jungen Leuten, die meinen, jetzt zu leben und nicht das, was später einmal sein wird. Schlagen jetzt Offenbarung 2 auf und wir lesen die Verse, oder lesen wir erstmal den Vers 4, lassen es dann aufgeschlagen. Da heißt es, wir kennen den Vers all, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Diese Begeisterung, die man vielleicht zuallererst gehabt hat, für diesen Schatz, den man gefunden hatte, wo man den Wert erkannt hatte, Man hatte gefunden, was man schon immer gesucht hatte. Und diese Leute hatten die Liebe und die Hochschätzung zueinander, dann aber hatten sie die erste Liebe verlassen. Und sie haben mit der Zeit, nachdem sie vielleicht alle Hasen waren in Gottes Kirche, die erste Liebe verlassen und den Schatz im Himmel aus den Augen verloren. Wenn wir jetzt den Vers 5 lesen, aus Offenbarung 2, da heißt es so: Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Wenn sie diese Liebe nicht hätten, diese Begeisterung, diese Hochschätzung, die ihnen Gott gegeben hat, dann würden sie es nicht schaffen, in Gottes Reich zu kommen. Es werden auch große Versuchungen und Verfolgungen auf uns zukommen. Und wir müssen fest genug sein und dem widerstehen. Dieses Ziel werden vielleicht einige nicht erreichen. Lesen wir jetzt Offenbarung 3, die Verse 14 bis 16. Gleich ein Stückchen weiter, einmal rumblättern. Und den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ja, wir sollen nicht gleichgültig sein gegen dem, was Gott uns geboten hat. Wir sollen es nicht geringschätzen. An anderer Stelle sagt Christus, in Offenbarung 20, Vers 6, wir schlagen es nicht auf, die Kinder Gottes werden Priester Gottes und Christi werden. Oder in Offenbarung 5, Vers 10 heißt es: Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Aus den vorhergehenden Versen geht hervor, dass es sich um die Kinder Gottes, um die Heiligen handelt. Das, was unser Schöpfer uns da anbietet, dürfen wir nicht geringschätzen. Das ist der Schatz, den er für uns bereithält, das ist das Ziel. Machen wir es nicht wie Esau und streben wir nach dem, was droben ist. Tauschen wir diesen Schatz nicht gegen die Freuden dieser verderbten Welt ein. Denken wir daran, was Jesus sagte in Lukas 12, Verse 20 bis 21, als er das Gleichnis von dem reichen Kornbauer erzählte. Gott sagte zum Kornbauer: Du Narr, diese Nacht wird dein Leben von dir fordern. Wem wird das alles dann gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus sagt weiter: So geht es dem, der Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe Geschwister, werden wir nicht gleichgültig, lassen wir keine Geringschätzung eintreten gegenüber dem Schatz im Himmel, den Gott, unser Schöpfer, für uns bereithält. Ein verborgener Schatz, ein Schatz, der in dieser Welt nicht sichtbar ist und die Menschen in dieser Welt es nicht begreifen, dass nur dieser Schatz der wahre Schatz ist für den Menschen. Weil die Menschen diesen Schatz nicht kennen, sehen sie keine Erfüllung in ihrem Leben. Viele Menschen wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Sie werden depressiv. Und wir können Gott nur danken, dass wir diesen Schatz im Himmel haben. Und es gibt nichts Wertvolleres als die Erkenntnis vom Sinne des menschlichen Lebens, dass wir erkennen, warum wir auf dieser Erde sind. Was der Plan Gottes ist, wir dürfen es verstehen und begreifen. Und wir wissen, dass der Sinn des Lebens so hoch ist, dass einer, der es wirklich begreift, sehr dumm wäre, wenn er nicht danach greifen würde. Wenn er wirklich begreift, dass wir in Gottes Familie geboren werden können, Gott bietet es uns an. Er hat uns gerade zu diesem Zweck erschaffen. Wer das zu gering schätzt, liebe Geschwister, das kann bei Ihnen, das kann bei mir eintreten, dass wir dies aus den Augen verlieren. Die meisten Menschen verstehen nicht, warum wir auf dieser Erde sind. Sie kennen den Sinn nicht, warum sie überhaupt leben. Sie kennen den Plan Gottes nicht. Wir dürfen es erkennen. Sie begreifen nicht, was Gott hier auf Erden tut. Und infolgedessen können sie ihr Leben nicht danach ausrichten. Wir aber dürfen erkennen, dass wir Gottes Charakter entwickeln sollen. dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Er hat uns seine Feste gegeben, seine Gebote. Er hat uns eine Lebensweise gezeigt, die einzig ist, die uns Menschen echtes Glück, Zufriedenheit, Freude und Wohlergehen geben kann. Schlagen wir jetzt den Psalm 119 auf. Psalm 119. Und zwar den Vers 97. Psalm 119, den Vers 97. Dort heißt es in der Lutherbibel: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Täglich denke ich darüber nach, was für einen Schatz ich habe. Wie mir das hilft, ich merke, mein Leben hat jetzt einen Inhalt. Durch diesen Schatz, den Gott mir offenbart hat. Und wenn wir weiterlesen in Vers 98, dort heißt es: Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als alle meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz, weiser als die, die auf der Suche sind. Die Menschen sehen, dass die Zustände in der Welt, sie wissen nicht, wo es hinführt. Sie wissen nicht, was sie tun können. Sie sehen das Unheil kommen, aber sie wissen nicht, wie sie ihm entkommen können. Es heißt hier, du machst mich mit deinen Geboten weiser, als meine Feinde sind. Denn das ist mein Schatz, ewiglich mein Schatz. Das sagt ein Mann, der die Anordnungen Gottes nicht gering schätzte. Ein Mann, der den Wert des Schatzes erkennt oder erkannt hat, der voll Hoffnung ist. Und weiter sagt dieser weise Mann, vermutlich war es David: Ich bin verständlicher geworden als meine Lehrer. Ich denke täglich darüber nach. Die Lehrer hatten sicherlich mehr Wissen über diese Welt, aber dieser gottesfürchtige Mann hatte das Wissen von einem Schatz im Himmel. Er hat erkannt, worauf es ankommt. Er hat erkannt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dieser David wird trotz all seiner Schwächen in Gottes Reich sein. Er hat diesen Schatz erkannt. Dieser David hat erkannt, was wirklich wichtig ist im Leben, nämlich der Plan Gottes, sein Gesetz, sein Vorhaben mit uns, den Sinn unseres Daseins, den wir verstehen dürfen. Ein Gesetz, sprich die 10 Gebote, von dem die Bibel sagt: Dadurch werdet ihr unter den Völkern berühmt. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen: Wie klug und einsichtig oder weiser ist doch dieses Volk. Liebe Geschwister, wir müssen erkennen, wie wertvoll dieses Wissen ist, dass wir aus Gottes Wort schöpfen. Wir dürfen es nicht gering schätzen, sondern hochachten. Wir wissen auch aus Gottes Wort, dass uns in Gottes Reich unter der Herrschaft von Jesus Christus, dass dort Frieden eintreten wird. Es wird eine Zeit der Harmonie und des Wohlergehens sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Der Satan wird seinen Einfluss verlieren. Es gibt nichts Wertvolleres als die Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat, die frohe Botschaft, die er uns durch Jesus Christus bekannt gemacht hat, die Kenntnis über die Auferstehung. Und wir können darauf vertrauen, dass wir unsere geliebten Mitmenschen wiedersehen werden, sei es in der ersten Auferstehung oder sei es in der zweiten Auferstehung zu physischem Leben. Die Kenntnisse, die wir aus Gottes Wort haben, helfen uns auch, die täglichen Nachrichten, diese schlimmen Nachrichten, die wir im Fernsehen und überall sehen können, richtig einzuschätzen. Wir können dieses Weltgeschehen ruhig und mit einem inneren Frieden wahrnehmen. Wir als gläubige Menschen brauchen nicht zu verzweifeln. Wir vertrauen uns unserem Schöpfer an mit unserem unerschütterlichen Vertrauen, was notwendig ist, was ich schon gesagt hatte. Was will man für dieses Wissen eintauschen, was wir haben? Welchen materiellen Besitz, welchen Ruhm? Was ist mehr wert als dieses Wissen um das Reich Gottes? Einen Sinn zu haben und auch diesen Sinn zu erfüllen. Schlagen wir jetzt Lukas 14 auf. Lesen wir den Vers 26. Der klingt vielleicht etwas hart, aber ich werde es gleich erklären. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Aber dieses Hasst ist so nicht gemeint, wie wir es heute gebrauchen, Der Sinn des Wortes, da besteht die schlachte Übersetzung, die schreibt dann in einer Fußnote, wie das zu verstehen ist. Gemeint ist, wer nicht verschmäht oder verwirft seinen Vater, Mutter und so weiter. Hier ist nicht das böse menschliche Gefühl des Hasses gemeint, das ja mit den Geboten der Schrift nicht vereinbar wäre, sondern die bewusste Absage an alle menschlichen Bindungen, die die Christusnachfolge verhindern. Insbesondere wurden und werden die Gläubigen immer wieder vor die Entscheidung gestellt, sich entweder dem Christi Willen oder Christi Leiden anzuschließen oder Rücksicht auf die Familienangehörige zu nehmen und das eigene Leben zu verleugnen. Das ist da gemeint. Also man sollte nicht jetzt meinen, dass es wirklich Hass gemeint ist. Das ist nicht der Fall. Trotzdem, der Preis, der an diesen Schatz geknüpft ist, liegt sehr hoch. Wie wir gehört haben, soll Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus, verbunden mit Gottes Wort an erste Stelle kommen. Vor allem anderen. Gottes Evangelium, Gottes Plan, sein Vorhaben soll an erste Stelle kommen, weil das das Allerwertvollste ist, was es gibt. Und wenn wir jetzt den Vers 27 noch lesen von Lukas 14, dort heißt es, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Es spricht davon, dass man zuerst die Kosten überschlagen soll, bevor man diese Entscheidung trifft. Man muss sich genau überlegen, was es einem wert ist. Das, was einem im Leben ans Herz gewachsen ist, was man lieb gewonnen hat, was einem seither viel bedeutet hat, dass man bereit ist, wenn nötig, all das aufzugeben für diesen Schatz im Himmel, so wie es in den zwei Beispielen gezeigt wurde. Das ist der Preis für diesen Schatz. Wie wertvoll ist dieser Schatz für Sie? Wie wichtig und wertvoll ist er für Sie und für mich? In 2. Korinther 11 sehen wir, was Paulus für diesen Preis bezahlt hat. Könntest du aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 23 bis 27. Da sagt Paulus, Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin zweit mehr, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen, von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen, ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer. Ich bin so oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Ja, wie konnte Paulus das alles ertragen? Ging es ihm in seinem Leben vorher nicht viel besser, bevor er von Gott berufen wurde, als er noch Macht ausübte und die Christen verfolgte? Hat es doch bestimmt besser gehabt. Was war das, das ihn veranlasste, weiterzumachen und im Auftrag Gottes zu wirken? Wir haben eben gehört, was er leiden musste dadurch. Was gab ihm die Kraft für seine Aufgabe, die er von Gott bekommen hatte? Was hat ihm geholfen, den Glauben zu behalten in dieser schwierigen Zeit? In Römer 8, Vers 18, wir schlagen es nicht auf, Römer 8, Vers 18, gibt Paulus uns selbst die Antwort. Er sagt, denn ich halte dafür, dass die zukünftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, so groß ist, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Liebe Geschwister, sind wir so stark wie Paulus? Würden wir das alles ertragen? Wie hätten wir reagiert auf all diese Unannehmlichkeiten? Nehmen wir uns ein Beispiel an diesem Mann und tauschen diese vergänglichen irdischen Annehmlichkeiten gegen den Schatz, den wir bei Gott haben werden. In Philipper 3, da hat Paulus einen Rückblick erhalten auf sein vergangenes Leben. Und in Versen 5 und 6 beschreibt er kurz, wo er herkommt und was er vorher gemacht hat. Lesen wir jetzt Philipper 3 ab Vers 8 oder den Vers 8. Philipper 3, fangen wir Vers 7 an. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also was vorher so wichtig war für ihn, das war jetzt wie Dreck, weil er eben diesen Schatz gefunden hatte. Und in Vers 9 können wir auch gleich lesen. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Er sagt, er hat nicht mehr seine eigene Gerechtigkeit, die er hat damals als gerecht empfunden, dass er die Christen verfolgte. Das war für ihn Gerechtigkeit. Das war seine Gerechtigkeit. Aber jetzt hat er die Gerechtigkeit gesehen, wie sie Gott meint. Wenn wir jetzt weiterlesen aus Vers 10 und 11, dann heißt es hier in der Luther-Übersetzung, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und die Schlachter-Übersetzung, die schreibt in der Fußnote, die Gläubigen in Christus werden nicht mit anderen Toten auferweckt, sondern zuvor aus den Toten heraus. Gemeint ist hier die erste Auferstehung, so wie es auch Gottes Kirche lehrt. So sieht es auch die Mengebibel. Jetzt lesen wir in Vers 12. Dort heißt es nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ja, Paulus meint damit, dass ich tatsächlich das Ganze erreiche, nämlich die Aufnahme in die Familie Gottes. Er erkennt, dass er noch nicht vollkommen ist, so wie auch wir noch nicht vollkommen sind. Aber er bemüht sich, er jagt dem Guten nach. Ja, das hatte er erkannt. Dieses hatte er nicht nur erkannt, er hat es für sehr wichtig eingestuft. Er hat es sehr hoch eingeschätzt. Und er hatte ein Verlangen danach, es zu bekommen. Und es wurde ihm geboten. Und jeder Preis war ihm recht. Er hat alles aufgegeben dafür. Wenn wir jetzt den Vers 13 lesen. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage. Das haben wir schon gelesen, sehe ich gerade, ja. 14 wollte ich jetzt sagen, 14. Da heißt es, Moment, da fängt an. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Er schätze die Erkenntnis Gottes, was er von Gott geoffenbart bekommen hat. Es war für ihn wichtiger als alles andere. Der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes. Liebe Geschwister, in Kolosser 2, Verse 1 und 2, wir schlagen es nicht auf, Kolosser 2, 1 und 2, ich lese aus der guten Nachricht vor. Ihr müsst wissen, dass ich mich auch um euch in dieser Weise mühe und sorge und ebenso um die Gemeinde in Laodicea, obwohl ihr mich nicht persönlich kennt. Ich möchte, dass ihr Mut bekommt und in Liebe zusammenhaltet. Ihr sollt in den vollen Besitz der Erkenntnis kommen und Gottes Geheimnis begreifen. Dieser Besitz der Erkenntnis ist ein Reichtum, den wir haben, liebe Geschwister. Es ist ein edler Schatz, den wir nicht geringschätzen sollten. Und im nächsten Vers, in Vers 3, heißt es dann weiter, in ihm sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Was ist mehr wert als das? Wofür würde man das eintauschen wollen? Lesen wir nun Kolosser 2, die Verse 4 bis 7. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Wir leben in einer Gesellschaft, die ziemlich undankbar ist. Die Menschen in Deutschland und in anderen westlichen Ländern genauso sind unzufrieden. Sie leben in einem Wohlfahrtsstaat. Und viele Menschen fliegen dann in die armen Länder, verbringen dort ihren Urlaub in einem Luxushotel. Zumindest ist ein Luxushotel für dieses Verhältnis in diesem Land. Und oder sie leben in abgeschirmten Clubs und sehen die Armut von diesen Menschen nicht. Danken wir Gott täglich dafür, dass wir zu essen haben und in einem sogenannten Wohlfahrtsstaat leben. Wissen Sie oder ich auch diesen göttlichen Schatz richtig einzuschätzen, richtig zu würdigen? Sind wir Gott täglich dankbar dafür, dass er uns so viel Gnade gezeigt hat, dass wir erkennen dürfen, was er uns offenbart hat, dass wir wissen, wo dieser verborgene Schatz zu finden ist, dass wir die Gnade Gottes erkennen, dass wir unverdient berufen sind in die Kirche des lebendigen Gottes, dass wir begreifen dürfen, was Gottes Plan ist, dass wir durch das Opfer Christi ewiges Leben erlangen können. Schlagen wir nun gemeinsam Lukas 19 auf. Lukas 19, wir lassen das dann aufgeschlagen, wir beginnen mit dem Vers 17. Es geht also hier um die anvertrauten Funden. Und da heißt es in der Lutherbibel, und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Wir kennen die Geschichte alle, das Gleichnis. Hier war ein Mann, der den Wert dieses Fundes erkannt hatte. Und in Vers 18 und 19 steht dann, der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Fund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte herrschen. Dieser Mann hatte dieses Pfund nicht so arbeiten lassen wie der erste. Er hat es nicht so eingesetzt. Er hat sich auch viel Mühe gemacht. Hier geht es um den Heiligen Geist, ja, den unser Schöpfer uns gegeben hat. Es geht um den Schatz, den Gott uns gibt. Dieser Knecht hatte sich viel Mühe gemacht. Er gewann etwas. Es war allerdings nicht so erfolgreich. Deshalb hat er auch nur die Hälfte von dem Lohn bekommen. Wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 20 und 21. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Dieser Knecht wusste mit dem Pfund nichts anzufangen. Er war nicht bemüht, dieses Pfund zu vermehren. Er hatte den Wert dieses Schatzes nicht erkannt. Wahrscheinlich waren andere Dinge im Leben wichtiger für ihn. Wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 22 und 23, da heißt es, er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Ja, auch ein bisschen Gewinn, was bei der Bank durch Zinsen hätte erzielt werden können, hat er nicht genutzt. Er hat es links liegen gelassen. Er hat den Schatz nicht beachtet, ihn gering geschätzt. Und in Vers 24 heißt es dann, und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Hier sehen wir, was geschieht, wenn wir nachlässig sind. Der Erste, der wirklich begriffen hatte, wie wunderbar, wie herrlich Gottes Geschenk war, er bekam noch etwas dazu, weil er es zu schätzen wusste. Wir lesen jetzt weiter in Offenbarung 3, Vers 11. Offenbarung 3, Vers 11, da heißt es, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte fest an der Krone, an diesem Schatz. Halte fest an dem, was ich dir gegeben habe. Das erinnert an den dritten Knecht, dem alles weggenommen wurde und es dem gegeben wurde, der diesen Schatz richtig erkannt hatte. In Johannes 6 stellt uns Jesus eine Frage, die wir uns auch stellen sollten, die wir in Gottes Kirche sind, die wir mit Menschen zu tun haben, die oft keine vollkommene Liebe haben, die aber danach streben, sie zu entwickeln, die in vieler Hinsicht noch unzulänglich sind, die noch nicht alle Wahrheit erkannt haben, die immer noch dazulernen müssen, die aber einen Schatz haben, der mehr wert ist als alles andere auf dieser Erde. Einen Schatz, der jeder von uns, von unserem Schöpfer angeboten bekommt. Wir müssen ihn nur annehmen, wir müssen Gebrauch davon machen. Und wir gucken jetzt mal in Johannes 6, die Verse 66 und 67. Johannes 6, die Verse 66 und 67, da heißt es, das Bekenntnis von Petrus: Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Das erinnert mich an Zeiten, wo etliche von Gottes Erkenntnis oder wo etliche Gottes Erkenntnis wegwarfen und zu den Dingen zurückkehrten und die Feste feierten, die sie vorher hielten, die sie vorher gefeiert haben, als sie die Wahrheit noch nicht kannten, wo sie den Schatz, den sie einmal hatten, gering achteten. Einige gingen zurück in die Welt. Ihnen war der Spatz in der Hand wichtiger als die Taube auf dem Dach. Andere ließen es zu, dass wir ihnen Stück für Stück das Wissen Stück für Stück wegnahmen. Sie haben den Schatz verworfen, den Reichtum der Erkenntnis, der nur durch den Leib Christi, durch Gottes Kirche zu finden ist. Nachdem Jesus seine Jünger gefragt hatte, wollt ihr auch fortgehen? Er hätte auch sagen können, wollt ihr euch auch von der Wahrheit entfernen, so wie es in Johannes 6, Vers 69 steht. Da antwortete Simon, der auch Petrus genannt wurde, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, der Gesalbte, der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Um etwas Vergleichbares zu bekommen, was Sie und ich, was wir in Gottes Kirchen bekommen haben, diesen Schatz mit diesen Erkenntnissen, warum wir hier auf der Erde sind, werden wir woanders umsonst suchen. Uns wurde Gottes Plan offenbart, was Gott tut auf Erden, was unser Teil daran ist, das weiterhin gültige Gesetz Gottes und auch die richtige Lebensweise. Auch wir sollten mit der Überzeugung sagen, Herr Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Liebe Geschwister, halten wir uns an diese Worte. Nehmen wir sie ernst. Stufen wir den Schatz, den wir bekommen haben, richtig ein. Schließen möchte ich mit den Worten von Jesus, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.